Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Gemischte Gefühle an Tag 6 der PDC WM 2020. Der Tag stand im Zeichen der Deutschen und wir haben einen Sieg und eine Niederlage, die wir jetzt in diesem Podcast in Shortleg besprechen müssen. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn heute zu Gast ist der Namensgeber der Sendung, Thomas Shorty Seiler. Grüß dich, Shorty.
Hallo, Grüße in die Runde.
Ihr könnt,
und eine Runde Taschentücher vielleicht auch.
Ja, das muss man leider vielleicht zum Ende des Abends hin so sagen. Kurze Info noch, ihr könnt den Shortleg-Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple Podcasts und neuerdings auch auf YouTube, auf dem YouTube-Channel von Daten.de. Alle Infos findet ihr weiterhin auf www.daten.de/shortleg. Ja, Shorty, wie ist es so kurz nach dem Ende der Session? Wie sieht es bei deinen Gefühlen aus? Wie ist die Lage?
Also eigentlich war ich die ganze Zeit am Fliegen und dann kam dieses fürchterliche Erlebnis von Gaga, was ihm da widerfahren ist. Es war brutal. Das war ein wunderschönes Spiel von beiden, auch gut performt, und Gaga ist dreimal an so einem Alltagsgeschäft wie Tops Rest zu checken gescheitert, und das in entscheidenden Situationen. Das hat ihn ganz schön in den Geldbeutel reingerissen. Er hat so ein tolles Jahr abgeliefert und konnte das jetzt bei der WM nicht bestätigen, was einen einfach nur traurig stimmt, weil der Kerl hatte wirklich alle Aussichten da, eine Runde weiter zu marschieren und sein tolles Jahr abzukrönen. Da war er bestimmt nicht mehr zufrieden auch selber. Und hat vielleicht am Ende auch gedacht, Mensch, das Ding habe ich im Sack, das mache ich für mich, aber es ist ja selbst vorbei, wenn die Fat Lady singt, sagen wir ja immer. Also vielleicht ist das auch einer der Gründe. Wir wollen mal sehen, wenn wir ihn da. Hast du da vielleicht schon eine Idee? Habt ihr sich schon geäußert? Ist da vielleicht irgendwas passiert?
Ja, genau, wir haben ihn im Interview bekommen. Er hat sich den Fragen von Kevin vor Ort gestellt und dann schauen wir mal kurz rein. Denn wie du schon erahnt hast, hat er auch Gaga gedacht, dass er das Ding eigentlich schon gewonnen hat. Wir hören mal kurz rein.
Okay.
Im fünften Satz haben wir dann alle gedacht, bei 2-0, jetzt hast du ihn. Hast du das auch gedacht?
Ja. Ja, aber ich habe dann halt 4 Matchstarts verballert.
Kurz und knapp zusammengefasst, sehr nüchtern auf seine Art, wie er eben ist. Ja, Decider im fünften Satz, da hätte es eigentlich nicht so kommen müssen, denn 4-4 Matchstarts, also 3, hat er vorher auf Tops Doppel 10 und Doppel 5 verpasst. Normalerweise nimmt er die in diesem Jahr eigentlich mit.
Ja, das ist normales Tagesgeschäft. Das ist natürlich jetzt fürchterlich. Ich konnte leider gerade das Interview nicht hören, was er da sich geäußert hat, aber ich denke, er wird kurz und knapp zusammengefasst haben, dass er eben an seinen genauen Basics gescheitert ist. Und das sind halt die Sachen, die immer wieder geübt werden bis zum kalten Erbrechen. Und wenn du da eine Routine drin hast, sind das Sachen, auf die du dich verlassen kannst. Aber wenn das einmal verrutscht und du ein bisschen ins Schwanken gerätst oder eben mit dem Kopf vielleicht schon einen Schritt zu weit bist, dann tun die Jungs dir am meisten weh. Und das hat er heute sehr, sehr schmerzlich erfahren. Tut mir wirklich leid für ihn. Hat trotzdem eine tolle Performance von The German Giant in 2019 über das ganze Jahr gesehen, kann man nur den Hut abziehen. Tolle Leistung. Hoffe auf mehr in 2020.
Definitiv, da wird auch definitiv mehr kommen, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Jetzt kam er eigentlich gar nicht gut rein ins Match. Also den Satz 1 muss er gewinnen, aber ja, am Ende hat er auch da die Doppel nicht getroffen. Van der Pass lackt sich da irgendwie zum 3-2 in den Lecks und geht dann 1-0 in Führung. Danach hatte ich eigentlich das Gefühl, nach Satz 2, ja, Clemens ist angekommen, da geht er jetzt eigentlich drüber, und Satz 4 war ja auch hervorragend. Und da, glaube ich, dachte jeder, dass er das auch den fünften Satz gewinnt. Das sah ja dann eben auch gut aus. Würdest du sagen, dass er das vielleicht schon am Anfang ein bisschen verloren hat, das Spiel, weil er Van der Pass eben hat reinkommen lassen?
Genau so sieht's aus. Benito Van der Pass ist ein alter Haudegen auf Sachen Qualiturniere. Tagesform ist bei dem Kerl unsagbar stark. Habe ihn einmal erlebt vor 6 Jahren, da ist er für einen Tag zur Q-School gefahren nach England, weil er die anderen Tage schon im Urlaub verabredet war und hat sich an einem Tag die Tourcard geholt. Er hat nichts anderes geplant, hat's durchgezogen. Killerinstinkt für einen Tag. Es sind dann eben auch Sachen, lässt sein Gegner sich auf diesen Schlagabtausch ein, macht er Fehler, lässt er dich schnuppern und kannst du das eine oder andere Highlight setzen. setzen, dann kann der sofort in die Turbophase kommen und schnappt sich sofort das dritte Set. Und Gaga steht auf einmal da und sagt, was ist hier los? Wie kann ich mit diesem Spiel 1-2 in Sets zurückliegen? Holt sich das dann in einer wahnsinnig stolzen Manier zum 2-2 und dann kommt er wieder ein Schlingern bei diesem 3-2, hat diese Two-Clear-Legs-Regel vielleicht noch im Kopf, wer weiß es, führt 2-0 und ja, auf einmal gehen die Lichter aus und man reibt sich so ein bisschen die Stirn und denkt, okay, was ist hier bloß passiert, wieso ist das Spiel vorbei? Also ich war arg erstaunt und wie gesagt, einfach nur trauriger Gaga.
Ja, definitiv, aber ich glaube, Clemens ist einer, der das gut wegsteckt und auch dann 2020, wie du schon gesagt hast, weiter angreifen wird. Da muss er dann das auch verteidigen. Da ist es ja 2 Jahre auf der Tour, dann geht es jetzt los mit den Verteidigen der guten Ergebnisse auch in 2018, dem einen Finale auf jeden Fall. Aber trotzdem, super Jahr gespielt und ja, hat zwar der MS halt nicht sein sollen, das hatten andere Spieler auch schon vor ihm und sind auch zurückgekommen. Deswegen sollte man sich, denke ich, bei ihm keine so großen Gedanken machen.
Richtig, bin ich bei dir. Gibt's nicht mehr viel zu sagen.
Dann haben wir den unangenehmen Teil des Tages quasi schon abgehakt.
Glücklicherweise.
Kommen wir zum angenehmen Teil. Yeah. Denn der erfrischende Nico Kurz, der hat den Abend eröffnet gegen James Wilson und wie er das getan hat. Der hat 3-1 gewonnen, ist in die zweite Runde bei seinem WM-Debüt eingezogen und hat fast auch noch den neuen Darter gespielt. Also was für ein geniales Debüt.
Ja, also kann man nicht genug loben. Ich habe selten so einen aufgeräumten Kerl gesehen an Bord aus deutscher Sicht. Ich meine, er hat die lebenden Vorbilder bei sich zu Hause gehabt, über ein Jahrzehnte mit Holger Kurz und Sabine Lischka Kurz, zwei gestandene Edert-Spieler, die weit über 2-3 Jahrzehnte schon Edert spielen und das auf Weltniveau sind, mit ihren Mannschaften zu Weltmeisterschaften gefahren, am laufenden Band weit über ein Jahrzehnt am Stück, mit den Original-Dateien war er diverse Male auf der WM in Las Vegas, genauso wie Sabine Lischka mit ihren verschiedenen Mannschaften, sind diese beiden die Vorbilder für Nico gewesen. Sie haben ihn geerdet, sie haben ihm gutes Dartspielen beigebracht, ein fairer Verlierer zu sein, Dinge zu akzeptieren, auf den Punkt sich zu fokussieren. Das hat man heute wunderbar gesehen, wie gut der Kerl ist. Wenn der erste Dart sitzt, dann zieht er die wie am Schnürchen. Er kann aber auch kleine Mini-Niederlagen quasi, wo er da eigentlich schon safe ist, wo er den Neuner fast zockt und dann das Set noch abgeht an James Wilson, sich dann aber wieder zusammenreißt, in die Spur kommt und das Spiel für sich entscheidet. Da haben wir schon viele dran sterben sehen, dass sie bei einer 2-0-Führung dann das Set verlieren und dass der ganze Spiel 3-2 außer Hand geben. Das sind die guten Vorbilder Holger und Sabine in meinen Augen, die ihm das von der Pike auf beigebracht haben, wie man so ein Spiel lesen kann. Und das hat er hier performt. Er hat ja schon oft genug gezeigt, auch bei World Series Einladung, dass er vor tausenden Leuten seine Nerven behalten kann und wahnsinnige Spiele abliefern kann. Also das ist eine absolute Zukunftsbombe und ich bin heilfroh, dass wir in Deutschland langsam aber sicher so die Schallmauer von 5-6 Leuten durchbrechen, die sich gegenseitig nach oben pushen und das wird ja immer schöner für Dart Deutschland. Also Begeisterung pur hier aus Little Bremen für Nico Kurz.
Mental auf jeden Fall super stark, auch weil Wilson ja teilweise sehr gut gescored hat. Gut, er hat auf den Doppeln wirklich auch viel ausgelassen. Davon hat Kurz sicherlich auch profitiert, muss man, denke ich, auch fairerweise so sagen. Aber trotzdem mental super stark. Kann man das eigentlich lernen, so beim ersten Spiel, beim Debüt, oder ist es einfach Gabe, die Kurz da hat?
Nein, also das ist ein Lernprozess, der mentale Prozess nimmt immer mehr teil an unserem Spiel, er wird immer mehr erkannt, auch bei vielen Top-Spielern, die immer wieder gegen dieselbe Mauer rennen und nicht wissen, woran liegt es eigentlich, was genau passiert da mit mir, was passiert in meinen Gedankengängen. Also ich dann die Zeit nehme, das mit einem Coach auseinanderpflücken, mit einem Mentalcoach, wie zum Beispiel André Lösche, der ist der Erbe von Richie Wese, der hier quasi den ersten Kickoff gegeben hat in Mentalarbeit Darts, der macht Workshops mit mir zusammen oder macht sie auch diese Mentalgeschichten alleine und geht mit dir mal dein Spiel durch und die Spielsituation analysiert, was in deinem Kopf los ist, wie du dich selber wieder runterfahren kannst. Und diese Sachen sind gang und gäbe auch in Amerika. Und durch diese ständigen Einflüsse auf Nico hat er sehr, sehr gut abwägen gelernt. Er hat ja auch einen normalen Job, er geht seiner Arbeit nach, es ist alles gut in seinem Leben. Hat sehr positiven Input und übt einen Sport aus, der sehr, sehr hoch angesehen ist bei seinen Eltern. Das darf man nicht nicht verschätzen. Das sind keine, wie heißt das, Helikoptereltern, die hinten die Peitsche schwingen und sagen, mach, 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 sondern sie haben ihnen einfach bei der Entwicklung geholfen und wie gesagt, kann man nicht genug Hüte für aufsetzen, um die runterzureißen. Dieses Gesamtprodukt Nico Kurz ist jetzt schon sexy und ich freue mich auf die kommenden Jahre. Also da wird noch viel, viel passieren. Der wird uns noch viel Spaß machen, der Kerl. Und diese WM, hallo, er ist ja noch drin, liebe Freunde. Jetzt wollen wir mal nicht zu weit galoppieren, fällt mir gerade so ein. Genau. Diese WM würde uns noch viel Spaß machen. Also spätestens am 20. sehen wir ihn wieder, wenn ich mich nicht irre.
Er trifft auf jeden Fall in der nächsten Runde auf Joe Cullen. Was traust du ihm dazu? Aber Cullen war jetzt dieses Jahr ja auch keiner, der mit großer Konstanz um die Ecke gekommen ist. Klar, ein European Tour Title in Mannheim abgegriffen, aber ja, auch einige Erstrundenniederlagen und schwache Performances waren mit dabei.
Genau, er ist weit hinter seinen eigenen Erwartungen auch. Er ist ja schon länger so in dieser Hab-8-Stellung. Immer wieder stottert der Motor. Er ist ein sehr talentierter Spieler. Reines Gefühl sieht man ja. Er zielt auf die Brustwarze quasi und dreht den da dann rein. Der Rest ist Feeling bei ihm. Und wenn das Feeling passt an dem Tag, ist er einer der gefährlichsten Hunde auf diesem Planeten. Aber das wollen wir uns erstmal anschauen, weil Nico Kurz, wie gesagt, kennt auch die Szene, kennt die Dart-Szene in- und auswendig und kennt auch den Rockstar und weiß auch, zwar um seine Bro schafft mit Onkel Devin Peterson, das ist alles gut und schön, aber auch wir haben auch gesehen, dass der African Warrior auch weiterhin in seiner Entwicklung steht und nicht weiter über die Punkte hinauskommt, wo die jungen Leute schon lange an vorbeigerannt sind. Also von daher sehe ich da so eine Möglichkeit für Nico, dass er da doch auf jeden Fall konkurrenzfähig ist, wenn nicht sogar mit leichten Möglichkeiten, das auch für sich zu entscheiden, wenn er weiterhin so cool bleibt. Wir müssen jetzt abwarten, wie er nach diesem Sieg den Hype in Deutschland in die Pressemedien verpackt. Aber ich denke, das Team Kurz wird es schon so hinbauen, dass Nico da klarkommt und wieder mental normal auf diese Bühne geht und seinen nächsten Job angeht. Mit Joe Cullen.
Genau, Freitagabend dann in der Abendsession. Nico Kurz gegen Joe Cullen und danach dann auch Max Hopp gegen Benito van der Paas, also wieder zwei Deutsche in einer Session. Ja. Wie sieht es jetzt aus da für Max? Glaubst du, dass es ihm lieber ist, jetzt gegen Benito zu spielen? Oder was glaubst du, wie geht Max jetzt damit um, dass sein Gegner nicht Clemens heißt, wo viele von gedacht haben, er würde halt gegen Gaga gehen?
Da will ich mir gar kein Urteil erlauben, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht genau, was an den Leuten so vor sich geht, ob sie da irgendwas als leichter oder schwerer empfinden. Das ist wahrscheinlich eine reine Empathiesache, reine Gefühlsache, dass er natürlich es schwerer hat gegen Gaga, rein vom Gefühl her, weil er den vielleicht einfach besser versteht, mehr Zeit mit verbringt oder mehr mag oder halt auch, Max ist ja sehr sprachbegabt und offen im holländischen Raum vielleicht auch mit Benito irgendeine freundschaftliche Verbindung hat, wo er sagt, es ist gegen beide schwer. Da muss man fairerweise Max fragen. Ich denke, beide Gegner haben ihre Qualitäten auch im Vorfeld gehabt und es ist eigentlich, der durchkommt, ist brandgefährlich. Also es ist Chidigol, ob es Clemens ist oder Benito ist, aus der Sicht des Profis Max Hopp. Aus der Kumpelsicht ist er natürlich traurig und froh. Traurig für Gaga, dass er verloren hat, froh, dass er nicht gegen Gaga spielen muss. Aber ansonsten müssen wir die Frage wirklich Max stellen.
Um das deutsche Duo jetzt nochmal abzuschließen, kam gerade noch ein Interview rein von Nico Kurz. Da hören wir kurz rein, was Nico denn zu seinem neuen Data-Versuch gegen Kevin Barth im Interview gesagt hat.
180, 177, Triple 20, Doppel 12 nicht getroffen, aber den 10 Data gespielt. Aber danach ist es vom Niveau her ein bisschen runtergegangen. Klar, du kannst nicht jedes Leck ein 10 Data spielen, aber war das in irgendeiner Form noch im Kopf drin, was da gerade passiert ist?
Ja, vielleicht war es im Unterbewusstsein noch drin. Ich habe versucht abzuhalten. Ich habe das Leck in dem Fall gewonnen. Das war erstmal so Punkt 1, was zählt. Natürlich hätte ich gerne die Doppel 12 getroffen, aber in dem Moment war ich glücklich, dass das Leck gegangen ist.
Er war also glücklich, dass er dieses Leck noch gewonnen hat. Denn darum kommt es ja nicht an, wenn man den 9er verpasst. Da sind ja so viele schon daran gescheitert, Shorty, das Leck dann am Ende zu holen. Und er hat es einfach in 10 der Arzt dann direkt abgeschlossen. Mental auch eine wichtige Geschichte.
Absolut, absolut. Das Leck dann auch zu Ende zu bekommen und auch gut zu beenden, ist die schwierige Kunst dabei. Also alleine diese Chance in seinem Debütjahr auf der größten Bühne der Welt, meistbeachtete Turnier der Welt und du hast die Chance auf einen neuen Data. Was für ein Wahnsinn, alleine das. Und wie macht der Junge uns das deutlich, indem man sagt, ja, glücklicherweise habe ich da einen Zehner von gemacht, damit ich das Ding auch gewinne. Weil am Ende sprechen wir von einem Leg. Ja, wenn wir es wieder nackt runter auf die Profischiene schieben, ist es ein Leg, ein Punkt. Du hast eine 9er Spielklasse, aber du hast trotzdem 6-5 verloren. Weil du diesen Punkt nicht gemacht hast. Und er hat den Punkt gemacht, hat das für sich als positiv einsortiert und am Ende des Spiels erst drüber nachgedacht, wow, was ist mir da gelungen? Ich bin der 6. Typ auf diesem Planeten, der ein 10-Data auf einer WM gespielt hat. Yay!
Vor allem hätte er ja auch noch einen weiteren werfen müssen, um die 100.000 Pfund dann am Ende zu kriegen. Also vielleicht ist es ja...
Das ist eine geile neue Regel, oder? Sei ehrlich, ich find's cool.
Ja, interessant macht's, aber wie realistisch ist es, ne, ist die Frage.
Ja, es ist eben, das ist das ungewöhnlichste Ding an sich, ist ein 9-Data. So, und wenn du einen 9-Data einmal schaffst, kriegst gar kein Geld dafür. Es ist genauso, als wenn du ihn 5-mal schaffst und musst das Geld 5-mal quasi mit x Leuten teilen. Also ich weiß nicht, ich finde diese Belohnung gut. Ich finde auch die Sache gut, dass du 2 spielen musst, weil die Qualität einfach gestiegen ist und die Leute bewiesen haben, dass sie 2 schaffen können in einem Turnier, an einem Tag, in einem Spiel.
Ein Spieler, der sehr früh in seiner Karriere viele 9-Darts geworfen hat und auch den Spitznamen 009 zwischendurch hatte, war James Wade. Der hat den Abend heute abgeschlossen mit einer, ja, soll ich sagen, typischen Wade-Performance. Geringerer Average als Richie Attaus, aber 65% auf die Doppel waren hier wahrscheinlich zielführend zum Sieg.
Ja, sie sagen in England immer clinical. Er hat kaum Fehler gemacht. Er hat natürlich, wie James Wade halt ist, er ist wie eine Zecke hinten dran, du machst einen Fehler, er erwischt dich. Er macht auch mal ein ungewöhnliches Finish über 100, aber ansonsten ist der Kerl zwischen 110 und 0 ist der Mann mit 3 Darts in der Lage, dich aus jeder Position zu erwischen. Und das ist eben die Bekanntheit oder auch die Stärke, dieses cool as a rock, das ist James Wade. Und das war heute wieder genau der Punkt, was ihn gegen Richie Attaus den Sieg gebracht hat, weil Attaus immer den Moment zu sehr abgefeiert hat. Dann hat er einen guten Moment und macht eine Theatralik-Show draus mit, oh Mensch, das war doch klar. Ja, wenn es so klar gewesen wäre, wieso führst du dann nicht? Ja, er betrügt sich quasi da oben auf dem Podium immer selbst und das hat James Wade weiterhin die Ruhe gegeben, zu wissen, macht er einen Fehler, schnappe ich mir ihn. Und das immer wieder über seine Killerinstinkte auf eine Doppelzehn oder Tops. Also wirklich beneidenswert, was der Kerl an Konstanz über fast schon 2 Jahrzehnte an den Tag legt.
Den besten Average des Abends spielte Josh Payne bei seinem 3:0 über Diogo Portella. 9:2 Legs war also eher eine Geschichte, die in eine Richtung lief.
Ja, deutlich, deutlich. Diogo Portella, ein absoluter Dart-Enthusiast und er gibt sich Mühe, investiert Zeit, Geld und geht der ganzen Sache sehr leidenschaftlich nach, aber mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung in den letzten Jahren. Mal hat er ein gutes Jahr und dann kommen aber wieder 3-4 schlechte Jahre und mal ganz ehrlich, das ist irgendwie, passiert mir da zu wenig, als dass ich da wirklich sagen könnte, ja, er wäre heute Josh Payne auch nur ansatzweise gefährlich geworden, zu keiner Zeit.
Ja, sehe ich definitiv auch so, dass Portella da viel investiert, ja auch Challenge Tour spielt, BDO spielt, aber irgendwie leider ein wenig stagniert, schade, aber den Qualifier wird er wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mühelos gewinnen, wenn es den dann gibt. Ja. Das zum Abend, schauen wir noch in den Nachmittag, denn da waren natürlich auch 4 Partien, die da ausgespielt worden sind. Es ging los mit Ron Mühlenkamp gegen Ben Robb. Mühlenkamp hat hier 3:0 gewonnen. Robb hat zwar mit einem 170er Finisher geglänzt, dem bereits 3. in diesem Turnier, aber mehr war dann auch nicht wirklich zu sehen von Rob.
Nein, er kam zu keiner Weise irgendwie in das Spiel rein. Ron Mühlenkamp beeindruckt mich immer mehr, der gefährliche Linkshänder. Macht immer mehr Spaß. Der hat ja unwahrscheinlich viel Gewicht verloren. Sah so ein bisschen gespenstisch aus in der ersten Zeit, weil ich kenne ihn noch als eben The Bomb. Ja, das macht ihn jetzt also nur vom Aussehen her für mich ein bisschen ungewöhnlicher als früher. Aber er spielt also so eine grobe Kelle zurzeit, macht mir einfach Spaß, ihm dabei zuzuschauen und hoffe, dass er noch weit kommt.
Die Bombe also in dem Fall hier nicht geplatzt in diesem Spiel. Im nächsten Spiel ging es dann zwischen Nicky Menzel und Sego Asada. Menzel hat ja letztes Jahr von der DAA eine Strafe bekommen, weil er angeblich nicht an seinem Niveau nicht sein Bestes gespielt hat. Es hat er dieses Jahr 6 Punkte draufgepackt, war aber trotzdem chancenlos gegen einen wirklich sehr coolen Sego Asada.
Ja, also da muss man leider Gottes sagen, der Sego Asada ist ihm viel zu groß gewesen. Viel zu groß für Mickey Menzel. Das war ein Wahnsinn, was der Kerl alleine für eine Entwicklung die letzten 2,5 Jahre durchgemacht hat. Das hat Mickey Menzel in seiner ganzen Karriere nicht durchgemacht. Also Sego Asada ist noch lange nicht fertig. Wir werden dann, das wird der asiatische Vorreiter sein. Der wird sie alle quasi hinter sich vereinen. Alle Asiaten, da sehe ich den stärksten einfach mit Sego Asada. Also da wird auch noch diese WM viel passieren.
Er wird ja auch die Q-School spielen, das hat er zumindest angekündigt nach der WM. Ja, dann gab es ein interessantes Spiel zwischen Harry Ward und Maras Rasma, denn Ward kam eigentlich super in die Partie rein, hat dann aber zwischendurch 8 Lecks in Serie abgegeben. Aber im letzten Satz war dann doch wieder die klare Nummer 1 in diesem Spiel gegen Maras Rasma.
Ja, ist verrückt, ne? Ist das eine Gefühlsschaukelei von A nach B? Der junge Kerl, was ist Big Age? Was ist er, 20? 22?
Sehr jung auf jeden Fall noch, ja.
Ja, also so ein ganz junger Kerl, der da so einen riesen Start hinlegt und dann auf einmal sich erschreckt, ich könnte das Ding hier gewinnen. Dann verliert er fast, wie du schon sagst, 8 Lecks in Folge, verliert fast das komplette Spiel aus der Sicht, aus dem Kopf, völlig raus. Dann sind 2, 3 Blicke runter in seine Ecke, 1, 2 gute Momente, kleiner Fehler von Rasma und Harry Ward ist wieder voll auf Schiene und dreht das Ding wieder auf links. Also was für eine Gefühlswelt bei dieser WM abgeht, ist ja sowieso schon phänomenal. Also es ist nichts mehr so, wie man es gewohnt ist. Alles ist in Frage zu stellen, diese WM. Ich bin hellauf begeistert. Bin total begeistert von der Entwicklung, die auf Hüben wie drüben stattfindet. Hast du als super gesetzter Spieler die Tagesform nicht erwischt, steht die Nummer 78. Fertig, aus. Bist du nicht in Tagesform auf der WM, kann dich jeder, der da ist, erwischen. Die Qualität ist einfach da.
Harry Ward ist übrigens 22 Jahre zur Vorstellung, also noch wirklich ein sehr junger Kerl, der auch die Development Tour weiterhin spielen darf. Dann fehlt uns noch ein Spiel vom Nachmittag, das Spiel, was zum zweiten Mal in die Verlängerung ging, nach dem Spiel Wattimena gegen Humphreys, war Stephen Bunting gegen José Justicia. Das war auch wieder so ein Hin und Her. Man zwischendurch dachte man, Bunting hat ihn und dann hat Justicia wieder gekontert und es ging wirklich fast bis in den Sudden Death. Und am Ende hat trotzdem Bunting die besseren Nerven gehabt und 3-2 gewonnen. Und ja, Bunting, der traut sich, glaube ich, schon einiges zu bei dieser WM.
Muss er ja auch. Also Bunting ist aber auch verdammte Achse in der Bringschuld. Ja? Bunting kam als Weltmeister rüber. Bunting wurde sofort in die Premier League gesetzt und Bunting hat 3 Jahre gebraucht, um wieder zu Stephen Bunting zu kommen. Und dann hat er es wieder aufblitzen lassen, aber nie wieder ansatzweise Konstanz gezeigt. Und jetzt muss Bunting irgendwo mal einen Moment kreieren, wo er sich selber mal wieder über den Weg traut und nach vorne peitscht, damit er mal wieder Spaß und Bock dran hat und nicht alles als irgendwelche Bestätigung für irgendwelche Dinge sieht. Also Stephen Bunting kenne ich schon so, so lange. Ich habe 2003 mal, glaube ich, war das IDL, so International Darts League in Holland, mit Stephen und seinem Vater zusammen auf dem Boot gesagt, das haben wir geangelt auf dem Sonntag. Also ich kenne den Kerl noch, bevor er noch kein Weltmeister war. Und hat er einfach aus Spaß an der Freude gespielt und so herrlich gespielt. Und manchmal sehe ich bei Stevie, dass ihm das mehr so Arbeit ist als Spaß. Und jetzt kommt er so langsam wieder auf die sonnige Seite. Und das gefällt mir sehr gut. Die Ergebnisse werden kommen. Auch Steven ist noch sehr jung. Das ist auch noch Mitte 20 oder was. Das ist alles noch überhaupt gar kein Thema. Das ist einfach nur, dass die Gemeinde immer mehr wächst von den Leuten, die tatsächlich Weltmeister werden können. Es sind nicht mehr nur 3, 4. Es sind mittlerweile 12, 15.
Ja, das macht diese WM ja eigentlich auch so super interessant, würde ich sagen.
Ja.
Denn da kann jeder gegen jeden mittlerweile gewinnen. Man hat es ja gesehen, viele Überraschungen in den ersten. Und ich sehe gerade, Bunting ist immerhin schon 34, also schon etwas älter. Aber okay. Trotzdem ist 34 für einen Dartspieler ja noch ein junges Alter. Also man kann ja trotzdem noch, sag mal, mindestens so ungefähr 20 Jahre gehen. Also vielleicht sogar mehr, also je nachdem.
Das kommt ja dann immer darauf an, wie du so zu dir selbst bist. Ja, wenn du mit 34 dann schon die großen Probleme an irgendwelchen Dingen hast, ja, da kannst du auch anfangen zu gucken, damit du eben, wie du selber sagst, mit Mitte 50 dann vielleicht erst gehen musst. Ja, also das ist ja auch ein trendiges Alter dann, um in Rente zu gehen, weil wir machen ja einen Entertainment-Sport und versuchen ein bisschen mehr Geld an die Seite zu legen, um früher in Rente gehen zu können und das zu tun, worauf man dann Lust hat. Und das kann Stephen Bunting sicherlich kreieren. Er hat einen WM-Titel in sich sich schon geholt, der sehr gut dotiert war, wenn er sein Geld ein bisschen vernünftig anlegt. Er sieht ja nicht so aus, als würde er sich einen Sportwagen nach dem anderen leisten und eine OP nach der anderen oder sonst was, sondern er wird sein Geld zusammenhalten und wird ein schönes, ruhiges Leben haben und er kann seinen eigenen Ruhestand dann kreieren. Und das haben ihm viele Leute schon vorgelebt, also wird er das sicherlich anvisieren. Und wie erfolgreich er in der Karriere wird, das werden wir sehen. Das entscheidet auch er ein bisschen natürlich mit, wann habe ich mal ein Jahr, wo ich wieder richtig reinbeißen will und wann habe ich mal ein paar Jahre, wo ich es einfach laufen lasse. Ne? Nicht jeder in seinem Job gibt 40 Jahre Vollgas, weil dann fällt er wahrscheinlich tot um.
Ja, absolut, da hast du definitiv recht. Kommen wir zu unseren zwei Kategorien, die wir in jeder Shortleg-Folge an den Tag legen. Das ist das Match of the Day und der Player of the Day. Für wen würdest du dich entscheiden, für welches Match bzw. für welchen Spieler?
Ja, bin ich beide Male auf deutscher Seite. Nico Kurz hat mich heute einfach begeistert. Player of the Day, der verpasste Neuner, der mit dem Zehner gekrönt, einer von sechs auf diesem Planeten, der überhaupt einen Zehner da spielt. Das ist ein toller Rekord und das bei seinem Eröffnungsjahr, das ist schon mal tief beeindruckend. Und ja, dieses Spiel dann auch gerockt zu haben, bei einer 2-0-Führung den Konter ins Set zu kassieren und trotzdem sich 3-1 durchzusetzen gegen den Jamie Dodger. Hut ab, mein Freund, Hut ab.
Dann schauen wir auf den morgigen Donnerstag, also schon der siebte Turniertag. Die WM, die nimmt so langsam wirklich Fahrt auf. Jetzt, wenn man sich die Spiele vom Nachmittag anschaut, Justin Pipe gegen Benjamin Pratt-Nehmer, Ryan Joyce, Jan Decker, John Henderson gegen James Richardson, Steve Wieden gegen Carl Anderson. Ja, ein paar okaye Spiele dabei. Für dich das Highlight am Mittag, Wieden gegen Anderson?
Ja, einfach nur, weil ich eben Steve Beaton-Fan bin. Ne? Bronx Adonis in seinem Alter da noch so durchzurocken und sich immer mal wieder zu qualifizieren, sogar bis in das ein oder andere Finale zu rennen, ist einfach aller Ehren wert. Der macht mir einfach Spaß, der Kerl. Und ich hoffe auch, dass er seine Runde gewinnt. Ja, und der Rest ist einfach eben ein ganz normaler Tag mit Leuten, die uns vielleicht begeistern können, weil diese WM schreibt einfach schon ganz verrückte Geschichten, oder?
Ja, absolut. Zu einer kommen wir gleich, zu einer besonderen Geschichte kommen wir gleich noch. Vorher noch die Spiele der Abendsession, die da lauten: Chris Dobie gegen Ron Mühlenkamp, Danny Noppert gegen Kellen Riss, Dave Chisel gegen Vincent van der Voort, sehr schnelles Spiel, und Gerben Price gegen William O'Connor. Glaubst du, dass Price morgen so ein richtiges Statement setzen will?
Ja, definitiv. Der wird hier mal kurze Duftmarke setzen vor der Weihnachtspause, und mit Willy O'Connor ist auch ein gewisses Reizpotenzial da. Willy O'Connor ist auch ein Typ, der sich an Bord nichts sagen lässt, nichts zeigen lässt und auch gerne mit dem Gesicht mal ein bisschen angry guckt. Also das wird ein schönes Reizspiel, da habe ich Bock drauf, und wenn die sich ihre Leistung nach oben schrauben können, ist Willy auch ein Mann, der in der Lage ist, ein Spiel offen zu gestalten und ordentlich Paroli zu bieten, damit Gerben Price wirklich in den 18. Gang kommt, um das abzuliefern, was er dieses Jahr ja imstande ist zu leisten, muss man einfach ganz respektvoll sagen. Eine ganz, ganz wahnsinnig schwierige Karriere ja hingelegt und super durchgekommen. Also Respekt dafür. Gar keine Frage.
Dann noch eine Sache, über die wir natürlich noch reden müssen. Wir haben es gestern im Podcast schon getan, ich mit Lutz. Aber da natürlich noch deine Meinung sehr interessant. Wie hast du gestern das Spiel von Fallon Sherrock gegen Ted Evans erlebt? Was sagst du dazu?
Mit offenem Mund und Gänsehaut. Entenpelle, möchte ich sagen. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt gewesen, weil ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und gesagt, kann das wahr sein, dass die Frauen einfach von Anfang an ihr Top-Level erreichen und das so lange halten können. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Sie können dieses erlernte Level der BDO, weil sie ja kaum Möglichkeiten haben, PDC zu spielen oder kaum Möglichkeiten wahrnehmen, PDC zu spielen, spielen sie ein Turnierformat, Best of Five heißt. Hier heißt das Startgewicht Best of Five of Five. Du musst also deine dreifache Leistung abliefern. Wenn du gewohnt bist, 20 Minuten dein Level zu halten, weil dann das Best of Five durch ist, musst du es hier eine Stunde halten. Und dieses Level über eine Stunde zu halten, ist das erste Mal passiert gestern, in meinen Augen. Und das hat mich tief beeindruckt. Und mich hat tief beeindruckt, was für einen fairen Gegner sie hatte. Mit Ted, mit Evans, mit 22 Jahren. So was Cooles, so das hinzunehmen, dass diese kaum 3 Jahre ältere, super spielende Frau ihm Paroli bieten kann und ihn wirklich dann an die Wand spielt zum Endspurt hin. Das nimmt er hin wie ein Mann und hat sich mit ihr gefreut und hat null Respektlosigkeit gezeigt und alles. Also Hut ab vor Ted Evans. Aber Fallon Sherrock hat Historie gemacht, hat eine Lanze für den Damen-Dartsport gesetzt. Das ist absolut fernsehtauglich, was diese beiden Ladies bis jetzt abgeliefert haben. Und was Fallon Sherrock da abgeliefert hat, ist ein Ausrufezeichen. Es müssen neue Konzepte kommen, in 2020 zumindest auf den Tisch zum Diskutieren. Und es muss weitergehen mit der Entwicklung Damen-Dartsport, weil wenn mich eine Dame eine Stunde lang mit einem knapp 100er Schnitt begeistern kann, dann können das viele Damen auf diesem Planeten. Es wird Zeit, dass da mehr Konzepte der PDC entwickelt werden, aber ich denke, dass Fallon Sherrock und ihr Team mit der glaube, Turner heißt die eine Dame, die da mit dabei ist im weiteren Umfeld, dass sie da hart dran arbeiten, dass die britischen Damen in die Gewinnzone kommen und für ihr Talent genauso bezahlt werden wie wir Männer, also leistungsgerechter. Und das ist ja gestern Abend in meinen Augen passiert. Es gibt keine Ausreden mehr. Ein Wahnsinn, was diese Frau gespielt hat.
Genau, Laura Turner ja auch als Expertin bei den Kollegen von Sky Sports dabei, aber auch bei der BDO als Medienbeauftragte angestellt. Ja, sie ist jetzt ja Expertin, finde ich auch immer sehr gut vorbereitet und klar, das war auch für sie im Moment als Kommentatorin live dabei gewesen zu sein, das zu kommentieren, hat man auch gemerkt, das sei zum Meilenstein, wie du gesagt hast und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Der nächste Gegner ist ja ein guter Bekannter auch von dir, Mensur Sulovic, du kennst Mensur seit langer Zeit. Wie glaubst du, geht Mensur damit um, das Spiel gegen Fällen jetzt bestreiten zu müssen?
Mensur nimmt es ganz normal, so wie er es nimmt, als wenn es, ja, es ist eine Person. Er spielt gegen das, was er serviert bekommt, und zwar die Averages dieses Erstrundensieges dieser Person. Ob es ein Mann oder Frau ist, wird er hoffentlich ausblenden können. Ich denke, Mensur wird verdammt nochmal aufpassen müssen, dass er sein Spiel zusammenkriegt, weil er sieht, Gegenwind kommt genug. Ist vollkommen egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Diese Frau hat bewiesen, dass es scheißegal ist. Also von daher wird Mensur sich in Acht nehmen und wird diesen Gedanken irgendwie aufkommen lassen, ach, ich spiele gegen eine Frau oder sonst was, er wird gar nicht durch die Birne gehen. Er wird sie ernst nehmen, er wird versuchen, dieses Spiel zu gewinnen und er wird normal the gentle sein, so wie wir ihn kennen. Er wird mit allem Wasser gewaschen sein und versuchen, dieses Spiel für sich zu entscheiden, aber er wird sie absolut ernst nehmen. Er wird dieses Spiel auf Augenhöhe nehmen.
Wir werden das dann am Samstagabend auf jeden Fall verfolgen, die vorletzte Partie denn zwischen Mensur Sulovic und Fällen Sherbrooke. Ja, Shorty, das soll es gewesen sein zu Tag 6, zu diesem ereignisreichen 6. Turniertag mit deutscher Beteiligung. Danke dir fürs Dabeisein heute.
War mir ein Fest, hat viel, viel Spaß gemacht. Tolle Leistung, Deutschland.
Das perfektes Stichwort und Schlusswort auch. Ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann am Morgen, jeden Tag wieder, wenn es dann zum 7. Mal heißt, Shortleg während der WM. Danke fürs Zuhören, mach's gut, ciao.